In der Reichshauptstadt in Berlin selbst ist Hitler mit seinen engsten Getreuen und feiert nochmal ein letztes Mal Geburtstag. Stimmung ist ursprünglich gedrückt, bis dann seine geliebte und spätere Ehefrau noch, Eva Braun, nochmal so richtig Party machen will. Und dann kommt es zu obskuren Szenen, wo noch einmal so richtig wild gefeiert wird. Hitler natürlich selbst als Asket feiert da nicht. Und am folgenden Tag ziehen dann Teile seiner letzten Getreuen in die noch deutsch besetzten Gebiete oder deutsch gehaltenen Gebiete des Dritten Reichs, sei es nach Norden oder sei es nach Süden. Und Hitler beschließt für sich selbst, er leitet den Kampf in der Reichshauptstadt und inszeniert sozusagen seinen eigenen Untergang in diesen letzten Kriegstagen.
Mit dieser Folge von Geschichte Europas kann ich die erste Phase einer größeren Reihe erst einmal abschließen. Denn mit dieser Episode habe ich nun ein einzelnes Interview zu jedem Kriegsjahr des Deutsch-Sowjetischen Kriegs von 1941 bis 1945 erstellt. Heute geht es dabei, kurz vor dem 80. Jahrestag des Kriegsendes, mit Dr. Peter Lieb eben um dieses letzte Kriegsjahr und wie die Rote Armee mit dem Angriff auf Berlin das Ende Nazi-Deutschlands herbeiführte. Natürlich ist das Thema Ostfront im Zweiten Weltkrieg damit noch nicht auserzählt und es gibt noch unzählige viele andere Dinge, über die ich schon gesprochen habe und auch noch sprechen möchte. Diese Interviews findet ihr in der stets aktuell gehaltenen Liste inhaltlich verknüpfter Folgen in den Shownotes. Dort gibt es auch Möglichkeiten, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Und wer mag, kann mich bei PayPal, Kofi und Steady mit einmaligen und monatlichen Beiträgen dabei unterstützen, diesen Podcast zu produzieren. Damit auch genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit unserer Aufnahme aus dem Januar 2025. Das letzte Mal hatte ich mit Herrn Lieb über den D-Day, also die Eröffnung der Westfront, gesprochen. Und meine erste Frage war daher gewesen, wie und warum er sich auch mit der Ostfront und dem Kriegsende beschäftigt hat.
Das war eigentlich, ehrlich gesagt, nicht unbedingt selbst ausgesucht. Es ging darum, dass das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, also mein Arbeitgeber, etwas zum Kriegsende machen wollte, herausgeben wollte, zum 75. Jahrestag. Und dort ist man auf die Idee gekommen, dass ich einen Band in der Reihe Kriege der Moderne schreiben sollte. Das ist ein populärwissenschaftlicher Band oder Reihe des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften. Und ursprünglich habe ich mir gedacht, würde ich gerne was anderes machen. Aber kurz nachdem ich damit angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich erst gemerkt, wie spannend das Ganze ist, diese Endphase des Dritten Reiches, teilweise auch erschreckend ist und aber faszinierend und sozusagen der ganze Untergang, wie der choreografiert wird von den Nationalsozialisten. Und auch wenn es, wie gesagt, ein hartes Thema ist, ist es trotzdem, war es absolut spannend und war eine sehr ertragreiche Forschungszeit, weil ich dafür auch nochmal ins Archiv gegangen bin und mir auch Quellen angeschaut habe von deutscher Seite und hat mir dann nochmal eine neue Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg eröffnet.
Sie haben es erwähnt, wir beschäftigen uns mit dem Kriegsende. Wir sind am Beginn des Jahres 1945 und das Sinnvollste wäre, glaube ich, zuerst einmal klarzustellen, wie denn die strategische Lage im Zweiten Weltkrieg zu diesem Zeitpunkt ist. Also wie sieht es an der West-, an der Ost- und auch an der Südfront in Italien aus?
Ja, wenn man auf die Karte schaut, Anfang 1945 und man schaut sich den deutschen Machtbereich an, dann sieht es jetzt im ersten Moment gar nicht so katastrophal aus. Die Alliierten sind bis auf Aachen und ganz kleine Teile von Ostpreußen noch nicht auf Reichsgebiet. Das Deutsche Reich hält Norwegen, Dänemark, ganz Norditalien und noch Teile des Balkans, Teile der Slowakei, Tschechien, alles noch in deutsche Hand, Holland auch noch. Also auf den ersten Blick sieht es eigentlich gar nicht so fatal aus. Wenn man allerdings dann etwas hinter die Kulissen guckt, dann merkt man sehr schnell, dass das Ende des Dritten Reiches und des Deutschen Reiches nicht mehr weit sein kann. Die Wehrmacht hat in den letzten 5 Kriegsjahren riesigste Verluste erlitten. Also 3,6 Millionen Soldaten sind gefallen, davon die Masse 2,7 Millionen an der Ostfront. Zudem hat die Wehrmacht 1,2 Millionen Kriegsgefangene verloren, also auch Soldaten, die nicht mehr für einen weiteren Kampf zur Verfügung stehen. Übrigens interessanterweise, da sind wieder mehr in westalliierter Hand als in sowjetischer Hand. Also es zeigt auch, dass die Wehrmacht gegen die Rote Armee deutlich verbissener kämpft als gegen die Westalliierten. Trotzdem, im letzten Kraftaufwand sind trotzdem Anfang 1945 noch 10 Millionen Mann unter Waffen. Allerdings, Ausrüstung ist ein Riesenproblem. Die Deutschen konnten zwar 1944, ist das rüstungsstärkste Jahr in der ganzen Kriegsgeschichte in der ganzen Laufe des Zweiten Weltkrieges. August 1944, der Monat mit dem meisten Auswurf an Kriegsgerät. Aber durch die hohen Verluste an Menschen und auch an Material schmilzt dieser ganze Rüstungshaufen schmilzt dahin wie Schnee in der Sonne sozusagen. Und zusätzlich durch die hohen Verluste gibt es auch Probleme an Fachpersonal, also Flugzeugpiloten, Panzerkommandanten und so weiter werden immer schwerer zu finden sein. Offiziere fehlen, Unteroffiziere, und man versucht dieses Problem zu lösen, indem dass man immer stärker darauf zurückgreift, junge, vergleichsweise unerfahrene Leute zu befördern, und das sorgt natürlich dafür, dass nicht unbedingt die Qualität gestärkt wird. Hinzu kommt, dass die Wehrmacht eigentlich bis Sommer 1944 ihre Soldaten sehr lange ausgebildet hat, bis die an die Front kommen. Also meist ein Jahr lang wurden die ausgebildet, bis sie an die Front kommen, kamen also gut ausgebildet hin. Also bis 1944 kann man nicht sagen, oder Mitte Herbst 1944 kann man nicht sagen, dass die Wehrmacht ihre jungen Rekruten da als Kanonenfutter an die Front geworfen hat. Das ändert sich dann allerdings Ende 1944. Jetzt sind es wirklich nur noch wenige Wochen oder Monate, die Leute ausgebildet werden und dort sehr schnell sehr hohe Verluste erleiden. Weiteres Problem für die Deutschen ist, oder für die Wehrmacht, ist der mangelnde Treibstoff. Die letzten großen Ölfelder in Rumänien sind bereits im Sommer 1944 verloren gegangen. Es gibt nur noch kleinere Ölfelder in Ungarn, die man versucht unbedingt zu halten Anfang 1945. Also das schlägt sich dann wieder auf die Luftwaffe, die immer weniger Möglichkeiten hat, ihre Flugzeuge überhaupt in den Himmel zu kriegen aufgrund des Spritmangels. Und es betrifft auch die Panzertruppen. Da liest man immer wieder Berichte, dass wenn mal lokal den Deutschen ein Durchstoß mit den Panzertruppen gelingt, können sie den nicht ausnutzen, weil der Sprit einfach fehlt, um weiter vorzustoßen. Also, wie gesagt, ein Blick auf die Karte sieht eigentlich nicht allzu schlimm aus, aber wer hinter die Kulissen blickt, weiß, dass das Ende des Dritten Reiches nicht weit sein kann.
Wir konzentrieren uns dann heute auf die Ostfront, auf die Rote Armee, die 1944 in der Operation Bagration einen enormen Angriff gestartet und auch erfolgreich durchgeführt hatte. Wie geht es jetzt weiter? Wie sind die Planungen auf sowjetischer Seite für das Kriegsjahr 1945?
Die Rote Armee hat in den Spätherbst 1944 darauf verzichtet, größere Angriffe am Hauptpunkt der Front sozusagen im heutigen Polen oder auch damaligen Polen in der Gegend Warschau zu fahren. Sie hat sich darauf konzentriert, erstmal auf den Balkan vorzustoßen im Sommer, Herbst 1944. Und jeder wartet eigentlich drauf, wann kommt endlich die große Offensive der Roten Armee an der Weichsel, ja, nördlich und südlich von Warschau. Dort hat die Rote Armee bereits im Sommer 1944 einige Brückenköpfe über den Fluss gebildet. Und dieser Angriff erfolgt am 12. Januar 1945. Dieser Angriff kommt für die deutsche Seite nicht ganz unerwartet. Sie haben da auch gewisse Vorbereitungen getroffen, die allerdings nicht ausreichend sind. Erstes Problem ist schon mal, dass viele deutsche Truppen, die besten deutschen Truppen eigentlich, mit darunter. In den Wochen zuvor im Westen gegen die Briten und gegen die Amerikaner in der sogenannten Ardennenoffensive eingesetzt wurden, im Dezember 1944, und dort eigentlich die letzten großen Reserven der Wehrmacht durch die amerikanischen Gegenangriffe vernichtet wurden. Und diese Truppen, vor allen Dingen Panzertruppen, fehlen dann im Januar 1945, als die Rote Armee dort am Baranow-Brückenkopf, heißt es, also praktisch, wo es über die Weichsel geht, angreift. Die Wehrmacht, im Speziellen die Heeresgruppe A, die dort steht, unter ihrem Oberbefehlshaber Josef Harpe, hat dort ein Konzept zurechtgelegt, das sogenannte Schlittenfahrkonzept. Das heißt, man lässt den Gegner erstmal vorstoßen, so 50 Kilometer ungefähr in die Tiefe des Raums. Und wenn der sich sozusagen ein bisschen ausgelaufen hat, der erste Schwung der Roten Armee, dann will man erst zum Gegenangriff übergehen mit Panzerkräften, eine bewegliche Kriegführung, und hofft da sozusagen die Angriffsspitzen des Gegners in den Flanken anzugreifen und dort abzuschneiden. Das ganze Konzept trägt dann auch die Heeresgruppe A bei Generalstabschef des Heeres vor, bei Generaloberst Guderian, der das Konzept eigentlich auch ganz interessant findet und auch billigt, aber er sagt, das hat leider keinerlei Aussicht auf Erfolg. Hitler wird das eh nicht genehmigen, weil Hitler immer ein einmal erobertes Gebiet nicht hergeben will. Das ist doch so die Gedankenwelt des Ersten Weltkrieges, wo in den Grabenkämpfen jeder Quadratmeter Boden sozusagen hartnäckig verteidigt wurde. Und so sieht es Hitler auch im Zweiten Weltkrieg. Einmal erobertes Gebiet gibt man nicht her. Während also die Wehrmacht eine flexible Verteidigung will mit Panzerkräften, ist Hitlers Konzept eine starre Verteidigung mit sogenannten festen Plätzen. Was sind diese feste Plätze? Das sind Ortschaften oder vor allen Dingen Städte in den deutschen Ostgebieten oder im besetzten Polen, die zu Festungen ernannt werden, wo ein Festungskommandant diktatorische Vollmachten hat und dort bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone, so zumindest die Befehle, bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone, die Stellung halten muss und sozusagen, damit diese ganzen festen Plätze mehr oder minder als Wellenbrecher gegen die sowjetischen Angriffe fungieren. Also da hat man verschiedene Verteidigungskonzeptionen. Das führt dann natürlich dazu auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder dieses Narrativ der Generalität der Wehrmacht gewesen. Ja, hätte man uns da nur flexibler verteidigen lassen, dann hätten wir gute Chancen gehabt, auch die Rote Armee zu schlagen oder stärkere Verluste zuzufügen. Das mag sicherlich im Einzelnen richtig gewesen sein, an dem großen Bild ändert das allerdings nichts. Und zwar, dass die Wehrmacht hier in den Ostgebieten oder an der Heeresgruppe A, wo jetzt diese große sowjetische Offensive kommt, gnadenlos unterlegen ist. Und zwar an Mann und Material. Da ist vielleicht ein wichtiger Punkt bei der Roten Armee zu machen. Wir haben ja immer heutzutage immer noch so basierend auf den Erzählungen der Veteranen und der Literatur nach 1945, die sehr stark lange Zeit von Veteranen beeinflusst war, haben wir immer so im Kopf, die Rote Armee, die haben viele Menschen und die greifen an mit Wellen und ohne Rücksicht auf Verluste und sozusagen, die haben viele Menschen vergleichsweise wenig Material gehabt. Dieses Bild ist richtig für die Zeit 1941 und 1942, beispielsweise in der Schlacht bei Moskau, aber das hat sich Anfang 1945 etwas geändert. Und zwar die Rote Armee hat ja von allen Armeen des Zweiten Weltkriegs die höchsten Verluste. Und daher kann sie nicht mehr unbegrenzt auf die Ressource Mensch zurückgreifen. Das hindert natürlich die Rote Armee, die Führung nicht daran, die Leute nach wie vor gnadenlos einzusetzen, die eigenen Leute, wenn es sein muss. Aber die Rote Armee hat in puncto Material Anfang 1945 sehr stark aufgeholt. So dass man sagen muss, Anfang 1945 ist die Rote Armee zwar an Menschen, Wehrmacht nach wie vor weit überlegen, aber nun auch im Material haushoch überlegen. Und das Ganze war nur möglich durch die enormen Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion in den vergangenen Jahren und das schnelle Umschalten auf eine totale Kriegswirtschaft. Wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich Hitlers Strategie zu diesem Zeitpunkt noch? Anfang 1945, es sieht ja nicht gut aus, wie ein jeder weiß, trotz dieses vorher genannten eigentlich ganz passablen Blicks auf die Karte. So kann man eigentlich sagen, dass es für Hitler eigentlich nur noch um drei Sachen geht. Erstens dieses Halten von festen Plätzen. so wie ich vorher beschrieben habe, mit diesen Wellenbrechern da gegen die Rote Armee. Dann zweitens die Hoffnung auf einen Bruch der gegnerischen Koalition. Also Hitler denkt, dass die kommunistische Sowjetunion und die liberalen Demokratien Großbritanniens und der USA, das wären eine unnatürliche Koalition und die müsste irgendwann mal auseinanderbrechen. Er hat da immer wieder vor Augen Friedrich den Großen im Siebenjährigen Krieg, der auch in verzweifelter Situation weitergekämpft hat, bis damals die Koalition zwischen Russland und Österreich gebrochen ist aufgrund des damaligen Todes der Zarin Katharina. Und das motiviert Hitler immer wieder, so dieses historische Vorbild Friedrich den Großen. Er hat auch in seinem Arbeitszimmer immer ein Gemälde von Friedrich den Großen hängen. Und so glaubt er, dass diese Koalition immer wieder, dass die irgendwann mal zerbrechen muss. In der Tat, es gibt große Spannungen in der Koalition zwischen Westalliierten und Sowjetunion, vor allen Dingen zwischen Großbritannien und der Sowjetunion. Aber letztlich ist allen drei Großmächten da klar, unser erster Gegner ist Deutschland, bereits 1941-42, das Schlagwort Germany First ausgegeben und Unconditional Surrender auf der Konferenz von Plaza Casablanca bekannt gegeben worden. Also praktisch zuerst muss der deutsche Gegner niedergerungen werden und dann sehen sozusagen die Koalition zwischen Sowjetunion, Großbritannien und USA weiter. Die konsultieren sich ja ständig auch auf verschiedenen Konferenzen, wo sie auch die Nachkriegsordnung für Europa und für die Welt besprechen. So, also jetzt Hitlers Strategie, Bruch der Koalition, Halten von festen Plätzen und der dritte Punkt ist noch die Vernichtung des Judentums. Das ist für Hitler bis zum Schluss ein maßgebliches Motiv durchzuhalten. Wenn auch die industrielle Vernichtung der Juden im Spätherbst 1944 eingestellt wird, so findet die Vernichtung 1945 bis in die letzten Tage hinein in anderer Form weiterhin statt. Also dieses letztlich ja auch, was er in seinem politischen Testament auch nochmal schreibt und bekräftigt Hitler, dass die Juden der Todfeind sind des deutschen Volkes. Selbst dieses Motiv zeigt sich immer noch in den letzten Kriegswochen und Kriegsmonaten sehr deutlich. Ende Januar überschreiten bereits die ersten Vorhuten die Oder, also stehen damit nur noch 60 Kilometer vor Berlin. Allerdings schreckt die Rote Armee berechtigterweise davor zurück, direkt auf Berlin weiterzustoßen, weil erstens die eigenen Nachschubwege total überdehnt sind und zweitens links und rechts, also nördlich und südlich davon, immer noch starke deutsche Truppen stehen. Also in Schlesien ist weiter eine deutsche Hand und weiter im Norden in Pommern, der sogenannte Pommersche Balkon heißt es, weil der sozusagen weit sowjetische Front hinein vorsteht. Das sind noch zwei Bedrohungen für die Rote Armee, die sie so wahrnimmt. Und so wendet sie sich in den kommenden Monaten, also im Februar und im März, nach Norden und nach Süden und zerschlägt die Wehrmacht in Ostpreußen und in Pommern. Und auf der anderen Seite drückt sie auch in Schlesien die Wehrmacht immer weiter zurück. Und mit Schlesien geht ein weiteres wichtiges deutsches Industriegebiet verloren, was sich dann auch auf die Kriegswirtschaft niederschlägt. Im Januar 1945, als die Rote Armee sehr schnell die deutschen Ostgebiete erobert, rücken die Westalliierten nur sehr langsam vor. Die sind immer noch stehen ein wenig unter Schock aufgrund der deutschen Ardennenoffensive vom Dezember 1944. Sie befürchten, dass die Deutschen doch noch ein stärkeres Kriegspotenzial haben, als sie eigentlich in der Tat haben. Und so rücken die Briten und die Amerikaner nur sehr vorsichtig an den Rhein heran. Also das geschieht erst in den kommenden zwei Monaten. Erst im März 1945 sind sie dann am Rhein und überschreiten den allerdings dann sehr schnell. Aber so haben wir die Situation, dass während im Osten, in der Ostfront, der deutsche Zusammenbruch sehr schnell erfolgt, ist er im Westen noch um ein paar Wochen verzögert.
Das heißt, die sowjetische Offensive kommt dann Anfang Januar 1945 ins Rollen. Wie reagiert die Wehrmacht, vor allem mit Blick darauf, dass sie im Jahr zuvor mit Bagration ja eine herbe Niederlage einstecken musste?
Ja, die Wehrmacht fühlt sich da immer ohnmächtiger sozusagen gegen diese starken Angriffe der Roten Armee. Die Rote Armee hat auch die Doktrin der sogenannten tiefen Operationen. Das ist eine Doktrin, die bereits in den 30er Jahren entwickelt wurde. Während die Wehrmacht und das deutsche Militär immer darauf abzielt, eine große Entscheidungsschlacht zu schlagen, sagt die sowjetische Doktrin, diese eine entscheidende große Entscheidungsschlacht gibt es in einem industrialisierten Krieg nicht. Es ist eine Abfolge von verschiedenen Operationen, aufeinanderfolgenden Schlachten sozusagen. Und das sieht sich immer, wie zeigt man dann, das hat sich bereits bei Bagration gezeigt 1944 und zeigt sich jetzt Anfang 1945 wieder, dass es eine Abfolge ist von Schlachten und sozusagen immer wieder in neuen Wellen greift die Rote Armee an und lässt der Wehrmacht eigentlich kaum eine Möglichkeit, um einmal durchzuatmen und sich wieder neu zu fangen. Und für Hitler, der ja als Oberbefehlshaber des Heeres und oberster Befehlshaber der Wehrmacht, ja, das Oberkommando hat auch über die ganzen militärischen Operationen auf deutscher Seite, der befiehlt, dass jede Absetzbewegung in Zukunft bei ihm persönlich genehmigt werden muss. Also das zeigt diesen Kontrollmechanismus und Kontrollwahn, den Hitler hat, den sieht man da nochmal sehr eindeutig. Gleichzeitig lässt er, das ist auch ein probates Mittel, was man immer wieder bei Hitler im Krieg sieht, wenn es zu militärischen Krisen kommt, lässt er die Führungskräfte, die Spitzengeneralität austauschen. Und im Laufe des Krieges gibt es da immer eine stärkere Radikalisierung hin zu NS-treuen Generälen. Also beispielsweise entlässt er nach den ersten Erfolgen der Roten Armee während der Winteroffensive 1945, entlässt Hitler, macht als Sündenbock den General Harpe aus, den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe und auch der anderen Heeresgruppe, General Reinhardt, die da auch davon betroffen ist, und ersetzt sie durch den General Schörner und General Rendulitsch. Wer sind jetzt dieser Schörner und dieser Rendulitsch? Das sind beide sehr NS-treue Generäle, die zu Beginn des Krieges eigentlich hatte keiner damit prognostiziert, dass sie eine große Karriere machen werden. Aber durch ihren Durchhaltewillen, den sie zeigen und radikale Maßnahmen, die sie auch ergreifen dazu, vor allen Dingen auch gegen die eigenen Soldaten, gelingt es ihnen, sich in das Blickfeld der NS-Führung zu stellen. Also von Schörner gibt es zum Beispiel immer die Parole, mehr Angst im Rücken als von vorne. Also das unter Schörner ist berüchtigt, dass hinter der Front agieren fliegende Standgerichte und verurteilen jeden einzelnen Soldaten, der hinter der Front herrenlos, unter Anführungszeichen, umherläuft oder angeblich herrenlos, der wird sofort einem fliegenden Standgericht zugeführt und abgeurteilt und meist erschossen. General Rendulitsch, ein Österreicher, ist ähnlich. Der wird auch mal bezeichnet als von einem Generalskameraden als besonderer Bekenner zum Zeitgeist. Und wenn man sich Goebbels Tagebücher anschaut, die ja bis in den März 1945 überliefert sind, so findet man da sehr schön, wie die NS-Führung und Goebbels großes Vertrauen gerade auf diese beiden Leute setzt. Also von Rendulitsch schreibt Goebbels, ja, das ist einer, der sich jetzt durch seine letzten Erfolge ja in die Riege unserer größten deutschen Feldherren mit einreihen mag. Und bei Schörner, das ist sehr interessant, den versucht Goebbels in den letzten Kriegsmonaten zu einem neuen NS-Vorzeigegeneral propagandistisch aufzubauen. Und das Interessante ist, dass Schörner, das lässt sich an Goebbels Tagebuch sehr gut nachlesen, der schafft es, die NS-Machthaber regelrecht zu manipulieren. Weil Schörner versprüht einen unbändigen Optimismus, verbunden mit dem Brutalität, die er gegenüber seinen eigenen Soldaten zeigt, aber nach oben hin versprüht er immer einen Optimismus. Und da lässt sich dann bei Goebbels Tagebuch sehr häufig finden, oh, alles ist schwarz, die Front bricht überall zusammen. Also er ist wirklich deprimiert. Und dann schreibt er kurz darauf, aber ich habe gerade mit Schörner gesprochen, jetzt sehe ich wieder klarer und wieder optimistischer in die Zukunft. Und an anderer Stelle schreibt er dann auch, Schörner ist mir richtig ans Herz gewachsen. Also das zeigt, dass nicht nur die NS-Machthaber und gerade Goebbels durch seine Propaganda das deutsche Volk manipuliert hat, sondern die NS-Machthaber haben sich selbst durch andere Leute auch selbst manipulieren lassen. Also die haben praktisch nur die Sachen gehört, die sie auch hören wollten. Andere Generäle, die Sache pessimistischer oder, man muss sagen, nüchterner geschildert haben, die will man nicht mehr hören oder die wollte man auch schon Jahren zuvor weniger hören. Man will lieber hören, Hitler und Goebbels, die wollen Nachrichten, positive Nachrichten hören, die ein Schörner ihnen vermittelt. Und dieses ganze Verstecken von der eigentlichen Realität geht ja auch so weit, dass nach dem Krieg auch die Generäle im OKH und im OKW, also im Oberkommando der Wehrmacht und im Oberkommando des Heeres, zugegeben haben, dass sie Hitler häufig die Wahrheit verschwiegen haben, aus Angst vor dessen Wutausbrüchen. Also, wir sehen die ganzen Maßnahmen, die die NS-Machthaber ergreifen. Die haben keinen Erfolg und dazu zählt auch letztlich noch der Volkssturm, das ist, der im Herbst 1944 aufgestellt wird, als quasi revolutionäre Armee gegen einen Invasoren. Das hat alles keinen Erfolg. Der Volkssturm, der nochmal alle männlichen Bewohner des Deutschen Reiches zwischen dem 16. und dem 60. Lebensjahr einberuft, das ist auch kein Erfolg. Wir haben dann häufig da diese Propagandabilder, die bis heute nachwirken. Der Volkssturm, der 16-jährige junge Hitlerjunge mit dem alten 60-jährigen Mann, der bereits im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, zusammen im Schützenloch mit einer Panzerfaust oder einem Panzerschreck gemeinsam. Das ist eine stark geprägt durch eine Propagandaerzählung, weil in der Realität sind im Volkssturm eigentlich eher nur die alten Leute, weil die Jungen, die sind bereits zur Wehrmacht oder zur Waffen-SS eingezogen worden. Und der Volkssturm, der wird auch nicht der Wehrmacht unterstellt, nur in taktischen Fragen, aber organisatorisch wird eher der Partei unterstellt, womit es nochmal einmal gelingt, der NSDAP in der deutschen Gesellschaft nochmal weiter sich festzukrallen und die Gesellschaft zu kontrollieren. Und der Volkssturm ist im Westen des Deutschen Reiches gegen die anrückenden Amerikaner und Briten ist der praktisch völlig wertlos. Da laufen die sofort weg, weil die Veteranen des Ersten Weltkrieges wissen ganz genau, dass es militärisch keinen Sinn hat. Im Osten ist es teilweise ein bisschen anders, aus großer Furcht vor der Roten Armee, dass dieser Volkssturm dann doch an einigen Stellen dann sich unter großen Verlusten stärker verteidigt. Aber insgesamt ist dieses Experiment des Volkssturms ein Misserfolg. Genauso wie es auch nochmal so letzte Initiativen gibt, um die Gefangenen der Roten Armee in sogenannten noch einer russischen Befreiungsarmee zusammenzufassen, unter dem General Vlasov. Gab ja 1 Million Sowjetbürger oder sowjetische Soldaten oder Bürger, die auf deutscher Seite in irgendeiner Form gekämpft haben oder die sich ihnen angedient haben im Laufe des Krieges, aber dieses Potenzial wurde aus politischen Gründen nie von den Nationalsozialisten ausgenutzt. Und als dann im Februar 1945 diese russische Befreiungsarmee offiziell zwischen Himmler und zwischen Vlasov vereinbart wurde, ist es natürlich viel zu spät, um hier noch politisch irgendetwas zu ändern. Also Januar 1945 ist praktisch der Auftakt für den Schlussakkord des Dritten Reiches und der Zusammenbruch des Deutschen Reiches und der Zusammenbruch der Wehrmacht wird nun für jeden sehr offensichtlich.
Wir haben uns jetzt viel auf die militärische Seite konzentriert. Was ist denn einerseits mit der deutschen Bevölkerung oder generell der Bevölkerung, die in den umkämpften Gebieten lebt und andererseits das befreite Gebiet ist ja auch Ort mehrerer Konzentrations- und Vernichtungslager. Was geschieht dort?
Ja, das sind zwei Ebenen, also die Bevölkerung und die befreiten Gebiete mit den Konzentrationslagern. Fangen wir vielleicht mal mit den Konzentrationslagern an. Die Rote Armee befreit am 27. Januar das Konzentrationslager oder Vernichtungslager Auschwitz und trifft dort allerdings nur noch auf wenige tausende Überlebende, weil die Nationalsozialisten haben in den Wochen zuvor, und das geschieht auch in anderen Lagern, haben sie die Lagerinsassen entweder getötet oder ins Innere des Deutschen Reiches zurückdeportiert. Und dort wurden sie dann oft zum Arbeitseinsatz eingesetzt, wo viele Tausende oder Zehntausende dabei nochmal gestorben sind. Dann die sogenannten Todesmärsche bei diesen Marsch ins Innere des Reiches, wo sie unter KZ-Bewachern abgeführt werden, wo auch jeder, der nicht mehr kann, weil sie entkräftet sind, wird dann sofort erschossen. Wichtig ist es dabei auch den Nationalsozialisten, ihre Spuren zu verwischen. Also auch man versucht möglichst die ganzen Vernichtungslager zu sprengen und zu zerstören. Es gelingt natürlich nicht nur zu einem gewissen Maße und den Alliierten ist sehr schnell bewusst und der Roten Armee ist sehr schnell bewusst, mit was für einem verbrecherischen Regime sie es da praktisch zu tun haben, dass praktisch nochmal letzte Zweifel beiseite geräumt werden und das volle grausame Antlitz des Nationalsozialismus sich für die gerade für die Westalliierten nochmal zeigt. Die Rote Armee hatte ja eh schon entsprechende Erfahrungen mit Nationalsozialismus, SS und Wehrmacht in den Jahren zuvor gemacht. Also man sieht hier nochmal auch in den letzten Wochen des Dritten Reiches, es geht um Vernichtung der Gegner, es geht um Vernichtung der Volksfeinde. Und diese Vernichtung der Feinde der deutschen Volksgemeinschaft erfahrt jetzt allerdings eine Erweiterung. Bislang war ja die eigene Bevölkerung weitgehend verschont geblieben von diesem Terror des eigenen Regimes, sofern man mitgemacht hat. Praktisch sozusagen Volksschädlinge wie Kommunisten oder irgendwelche Widerstandskreise, die hatten ja immer wieder auch die Möglichkeit, sich sozusagen in die Volksgemeinschaft zu reintegrieren, aus Sicht der Nationalsozialisten. Aber das ist jetzt auch in den letzten Kriegsmonaten ist es anders. Dort greifen jetzt Nationalsozialisten, SS und auch Teile der Wehrmacht massiv gegen die eigene Bevölkerung durch. Wer praktisch nicht mehr mitmachen will und nicht mehr durchhalten will und den Durchhaltekampf nicht mehr führen mag, der wird auch sofort von fliegenden Standgerichten erschossen. Es gibt eine Reihe von Befehlen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich dieser berüchtigte Flaggenerlass von Himmler ursprünglich. Das heißt, beim Anrücken eines der alliierten Truppen oder der Roten Armee, wenn ein Dorf eine weiße Fahne zum Zeichen der Kapitulation zeigt, ist sofort die Personen, die dafür zuständig sind, sind sofort zu erschießen, so der Befehl. Und es bemächtigt halt dann einzelne Deutsche, gleich welchen Dienstgrades, sich sozusagen auf Herrscher von Leben und Tod zu profilieren. Und das ist praktisch, da wird dann nochmal eine ganz neue Dynamik wird dann freigesetzt. Jetzt gibt es natürlich auch noch Zivilisten in den Ostgebieten, in deutschen Ostgebieten, in Ostpreußen, Pommern, Schlesien, die jetzt ganz andere Probleme haben. Und zwar, die Rote Armee greift an und ist eine unglaubliche Furcht vor der Roten Armee, propagandistisch aufgeladen. Und auch, was man gehört hat, was man gesehen hat, bestätigt das alles nur. Die Rote Armee geht radikal auch vor, plündernd, mordend gegen die deutsche Zivilbevölkerung aus Rache für das, was der Sowjetunion oder in den besetzten Gebieten von deutscher Seite in den Jahren zuvor angetan wurde. Und so ist jetzt so, wir haben ja im Kopf häufig noch so diese Bilder von diesen Flüchtlingstrecks. Und es ist in der Tat so, dass die Nationalsozialisten weigern sich, geordnete Evakuierungen durchzuführen, als die Rote Armee angreift. Oder bevor die Rote Armee eigentlich angreift. Hintergrund ist der, die Nazis sagen sich, wenn wir jetzt da Befehle geben zur Evakuierung der Zivilbevölkerung, dann bringt es ja nur, bringt es Unruhe in die Bevölkerung und zeigt eigentlich, wie schlecht unsere Lage ist. Also deswegen will man das verhindern. Und so wird die Bevölkerung nicht evakuiert. Und als die Rote Armee angreift und sich die ersten Geschichten wie ein Lauffeuer verbreiten von Exzessen der Roten Armee, flüchtet die Bevölkerung mit wilden Trecks, sei es über Land mit ihrem letzten Hab und Gut oder sei es über die See weiter nach Westen. Wir haben dann über See, die Ostsee ist eigentlich noch weitgehend, hat da die Kriegsmarine die Kontrolle. Allerdings kommt es da auch zu großen Katastrophen. Man kennt sicherlich das Beispiel der Wilhelm Gustloff. Das ist ein Schiff mit mehreren tausenden Flüchtlingen überfüllt. Es wird durch ein sowjetisches U-Boot versenkt, die Wilhelm Gustloff, und die größte deutsche Schiffskatastrophe in der Geschichte mit mehreren tausend Toten, die dann ertrinken in der kalten Ostsee. Und trotz dieser Katastrophe ist die Evakuierung über die Ostsee noch vergleichsweise sicher im Vergleich zum Landweg. Wenn man auch einschränken muss, so dieses Bild, das man hatte und das sich vor allen Dingen der Oberbefehlshaber der Marine zu diesem Zeitpunkt, Admiral Dönitz, nach dem Krieg aufgebaut hat, dass er und seine Marine das einzige Ziel war, so viele Flüchtlinge wie möglich nach Westen zu bringen und zu evakuieren und in Sicherheit zu bringen, so zeigen eigentlich die Dokumente aus dieser Zeit, dass es nicht so war, dass für Dönitz das Hauptaugenmerk nach wie vor darauf liegt, militärischen Nachschub zu bringen, militärisch die Ostsee zu halten, auch zur Austesten von neuen U-Booten und dass so viele trotzdem über den Seeweg evakuiert werden konnten, so viele Zivilisten, ist eigentlich den unteren Offizieren oder auch Unteroffizieren in der Marine, Kriegsmarine zu verdanken, die dann häufig, wenn sie am Hafen gestanden sind, dann doch noch vielen Zivilisten dann den erlaubt haben, auf die Schiffe zu gehen und damit sie in Westen kommen und damit in Sicherheit kommen. Also insgesamt diese Furcht vor der Roten Armeen, ja, man kann sagen, wer Wind sät, wird Sturm ernten, und diesen Sturm bekommt jetzt besonders die deutsche Zivilbevölkerung in deutschen Ostgebieten ab. Man geht davon aus, dass, gibt Schätzungen, dass ungefähr 3% der deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten in diesen Anfangsmonaten 1945 ihr Leben verliert, sei es auf der Flucht oder sei es durch Exzesse und Erschießungen der Roten Armee. Und weil man da jetzt auch nicht prinzipiell da die ganze Rote Armee damit beschuldigen kann, auch Untersuchungen zeigen, dass da auch bestimmte Einheiten besonders anfällig sind für die Exzesse und die auch entsprechend propagandistisch aufgestachelt wurden, die Soldaten der Roten Armee, jahrelang auch Urlaubssperre hatten. Das schlägt sich dann, das mag mit ein Grund sein, auch für die häufigen Vergewaltigungen von der Roten Armee. Also das ist ein vielschichtiges Feld, was man, ja, was aber noch nicht zur Gänze erforscht ist. Auch so die Frage, was ist da jetzt Erzählung, was ist wirklich passiert, ja, muss noch genauer aufgearbeitet werden. Da müsste man auch russische bzw. sowjetische Quellen sich anschauen. Und die sind natürlich in der derzeitigen politischen Situation schwierig bis gar nicht möglich, daran ranzukommen. Entscheidend ist aber, dass sobald die Rote Armee über die Oder vorstieß, also praktisch im April 1945, die Befehle auch anders werden. Während in Pommern und in Ostpreußen und Schlesien, das soll ja praktisch von den Deutschen geräumt werden, zumindest nach dem Krieg, hat die Rote Armee jedes Interesse daran, auch dass die Zivilbevölkerung flieht. Während in den Gebieten westlich der Oder, das Gebiet soll ja weiterhin deutsch bleiben, gemäß der Planungen der Alliierten für die Nachkriegsordnung. Und dort gibt es dann auch Befehle, dass sich die Rote Armee zurückhalten soll und damit die Bevölkerung da nicht flieht. Also gibt auch einige russische Oberbefehlshaber, die gegen diese ganzen Exzesse einschreiten wollen. Aber das Ganze ist doch auch eins der Kapitel in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, eines der dunklen Kapitel in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, was aber, wie ich bereits gesagt habe, nochmal genauer aufgearbeitet werden müsste.
Die sowjetische Armee, Sie hatten das erwähnt, ist von den Zahlen, vom Material her weit überlegen. Dennoch verbietet ihm seine eigene nationalsozialistische Ideologie die Kapitulation oder den Rückzug. Wie laufen diese Kämpfe nun ab, wenn man sich langsam, aber unweigerlich Berlin nähert?
Es kommt nochmal zu einem letzten Aufbäumen der Deutschen, 60 Kilometer östlich von Berlin, an der Oder, an den Seeloer Höhen. Das ist im April 1945, beginnt diese Schlacht. Das ist die blutigste Schlacht der Geschichte auf deutschem Boden, wenn man jetzt die Seeloer Höhen noch mit den anschließenden Kämpfen als eine Einheit sieht. Und zwar hat dort die Wehrmacht noch einmal ihre letzten Reste, die sie heranbringen konnte, muss man betonen, die sie heranbringen konnte, weil ein Großteil konnte sie gar nicht mehr heranbringen, weil dazu die Transportkapazitäten gefehlt haben. Aber trotzdem schafft sie es nochmal da an den Seeloer Höhen auf einem gut ausgebauten Stellungssystem 130.000 Mann zusammenzufassen mit ungefähr 500 Panzern, 1.600 Artillerie, Geschützen und nochmal 300 Flugzeugen, wobei die Flugzeuge, wie vorher bereits gesagt, schwierig, dass die überhaupt noch fliegen bei dem ganzen Spritmangel. Aber auch das, was die da zusammenkratzen, die Wehrmacht dann nochmal unter dem Oberbefehlshaber Busse und dem Heeresgruppenoberbefehlshaber Hein Rizzi, die sind der ersten weißrussischen Front unter Marschall Schukow überall unterlegen. Also in Menschen sind sie um 1:7 unterlegen. Bei Panzern 1:6, bei Artillerie 1:11. Also das ist auch wieder so eine Schlacht, wo man schon im Vorhinein weiß, wer der Gewinner sein wird. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Und die Seeloer Höhen sind sozusagen der Auftakt zum allerletzten Kapitel des Zweiten Weltkrieges in Europa, sind der Auftakt zur Eroberung von Berlin. Und es greift dort auf sowjetischer Seite nicht nur die erste weißrussische Front unter Schukow an den Seeloer Höhen, so im Raum Frankfurt-Oder, steht hier Frankfurt-Oder an, sondern es greift weiter südlich auch noch die zweite ukrainische Front unter Marschall Konjew an, so im Bereich Cottbus, kann man sagen. Und beide, Stalin hat da bewusst keine genauen Orders gegeben, wer jetzt von ihnen als erster Berlin einnehmen soll. Und es gibt sozusagen ein Wettrennen zwischen Konjew und Schukow, wer als erster in Berlin ist. Und das führt dazu, dass beide rücksichtslos ihre eigenen Truppen reinwerfen, um ja als erste in Berlin zu sein, um ja als erste den Ruhm des Siegers für sich zu gewinnen. Und an den Selo erhöhen. Die Wehrmacht verteidigt da ursprünglich sehr geschickt. Es werden da Kampfverfahren aus dem Ersten Weltkrieg angewandt. Das heißt, der erste Artillerieschlag der Roten Armee in den ersten deutschen Verteidigungslinien sind praktisch wirkungslos oder fast wirkungslos, weil die Wehrmacht diese erste Verteidigungslinie nur sehr dünn besetzt hat und die Soldaten sich schon zurückgezogen haben. Und sozusagen, als die Rote Armee angreift, ist sie außerhalb der Reichweite ihrer eigenen Artillerie. Und so gelingt es der Wehrmacht nochmal am ersten Tag an den Schlacht an den Seeloer Höhen der Roten Armee unglaubliche Verluste zuzuführen. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, wann die durchbrechen, und bereits nach wenigen Tagen ist die deutsche Verteidigungsstellung durchbrochen an den Seeloer Höhen, und am 21. April sind die Spitzen von Schukows Verbänden bereits in Berlin-Marzahn und damit beginnt der Kampf um die Reichshauptstadt. In der Reichshauptstadt in Berlin selbst ist Hitler mit seinen engsten Getreuen und feiert nochmal ein letztes Mal Geburtstag. Stimmung ist ursprünglich gedrückt, bis dann seine geliebte und spätere Ehefrau noch, Eva Braun, nochmal so richtig Party machen will, und dann kommt es zu obskuren Szenen, wo noch einmal so richtig wild gefeiert wird. Hitler natürlich selbst als Asket feiert da nicht. Und am folgenden Tag ziehen dann Teile seiner letzten Getreuen in die noch deutsch besetzten Gebiete oder deutsch gehaltenen Gebiete des Dritten Reichs, sei es nach Norden oder sei es nach Süden. Und Hitler beschließt für sich selbst, er leitet den Kampf in der Reichshauptstadt und inszeniert sozusagen seinen eigenen Untergang in diesen letzten Kriegstagen. Also er lehnt es ab, in irgendeiner Form zu fliehen oder vielleicht noch mit seinem Leben davon zu kommen. Er will nochmal einmal zeigen, hier steht er heroisch an vorderster Front, um dem sowjetischen Gegner noch einmal wie er es in seiner eigenen Sprache sagen würde, dem bolschewistischen Gegner noch einmal die Stirn zu bieten. Und die Rote Armee kreist Berlin sehr schnell ein. Am 25. April treffen sich die Truppen der 1. Weißrussischen Front und der 2. Ukrainischen Front bei Ketzin. Damit ist der Ring um Berlin geschlossen. Und in den kommenden Tagen zieht sich dieser Ring immer enger zusammen. Am 28. April, also eine Woche nachdem die Spitzen der Roten Armee Berlin erreicht haben, wird eigentlich von den deutschen Verteidigern nur noch ein Gebiet innerhalb der Ringbahn, also innerhalb des Stadtzentrums, gehalten. Es kommt zwar allenorts noch zu härteren Kämpfen, aber die deutschen Verteidiger haben dort keine Chance und ziehen sich zurück. Gleichwohl ist absolute Inferno in Berlin. Es ist eine Stadt im Sterben. Es ist eine Stadt, wo nur noch das Chaos und die Anarchie herrscht. Überall Brände, Leichen, Verwundete, umherirrende Zivilisten oder auch Soldaten. Also apokalyptische Szenen da in Berlin im April 1945. Für Hitler ist es klar, es gibt hier keine Kapitulation für ihn. Und das Ganze ist dann erst also wirklich keinerlei. Lange Zeit hat er dann noch Hoffnungen auf irgendeinen Ersatz, dass von außen deutsche Truppen den Belagerungsring der Roten Armee sprengen können. Also er hofft dort auf Schörner, den treuen Schörner, dass der von Süden her angreift. Das erweist sich als Hirngespinst. Dann erwartet er von dem NS-General Steiner, dass der von Norden her angreift. Auch das ist ein Hirngespinst. Und das Hirngespinst, was Hitler am längsten verfolgt, ist die Armee Wenck. Wenck, General Wenck, ist ein General der Wehrmacht, sehr junger General der Wehrmacht, der den Befehl erhalten hat, nur wenige Wochen vorher eine neue Armee im Raum des Harzgebirges aufzustellen, ursprünglich im Kampf gegen die Amerikaner. Aber durch die schnelle Entwicklung der Lage, der militärischen Lage, wird dieser Wenck befohlen dazu, Berlin zu befreien. Und Wenck führt auch diesen Befehl aus. allerdings nur halbherzig. Er kommt dann nochmal bis kurz vor Potsdam heran, wobei man, wenn man sich das genauer anschaut, das ist einfach ein Loch in der sowjetischen Belagerungsringe um Berlin gewesen, weil die Armee Wenck so schnell vorstoßen konnte, weil er hatte da kaum Verluste. Also da im diesen Tagen ist der Frontverlauf sehr fluid, also da gelingt es sozusagen der Armee Wenck in eine Lücke vorzustoßen, aber als die auf den ersten Widerstand treffen, gibt Wenck dann sofort Funk, lässt er ausrichten nach Berlin in den Führerbunker, dass er nicht weiter vorstoßen kann auf Berlin und damit ist für Hitler die letzte Hoffnung auf Entsatz ist für ihn zerstoben. Und so kommt es dann zu den letzten Tagen von Berlin und Hitler beginnt dann einen Tag, nachdem er von dieser gehört hat, dass die Armee Wenck nicht weiter vorstoßen wird, begeht er dann zusammen mit seiner frisch vermählten Ehefrau Eva Braun, begeht er dann Selbstmord und überlässt dann praktisch den letzten Verteidigern von Berlin, überlässt er ihren eigenen Schicksal.
Sie hatten eben das Wettrennen zwischen verschiedenen sowjetischen Generälen erwähnt. Wer denn jetzt die Chance haben soll, den Ruhm haben soll, Berlin eingenommen zu haben? Wie sah es denn an der Westfront aus? Hätten die Amerikaner auch Berlin erobern können oder haben sie sich zurückgehalten? Gab es da irgendwelche Absprachen sozusagen im Vorfeld, wer wie weit vorstößt?
Das ist eine hochinteressante Frage, weil die Amerikaner, nachdem das in den ersten Monaten 1945 sehr langsam vorangegangen ist, unter vergleichsweise hohen Verlusten, als sie dann mal den Rhein überschreiten, geht es ratzfatz im Westen, die Wehrmacht bricht da komplett zusammen. Und so stehen Mitte April stehen amerikanische Spitzen bereits an der Elbe und stehen genauso weit weg von Berlin wie die Rote Armee an der Oder. Und jetzt ergibt sich, militärisch gesprochen, würde sich nun für die Amerikaner auch die Möglichkeit ergeben, als Erste in Berlin zu sein. Und es gibt da sofort auch auf alliierter Seite auch einige interne Diskussionen. Auch die Briten, die zwar noch nicht so nah an Berlin dran sind, aber gerade Montgomery, der britische General und Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte, der spricht sich massiv dafür aus, man soll doch auf Berlin zustoßen. Aber der Oberbefehlshaber der Amerikaner und der ganzen westallierten Streitkräfte, General Eisenhower, lehnt ab. Und zwar aus zwei Gründen. Militärisch, weil er Angst hat, dass in den Kämpfen um Berlin nochmal Zehntausende, wenn nicht sogar 100.000 alliierte Soldaten sterben werden. Das ist etwas, was er als seiner demokratischen Gesellschaft glaubt, nicht zumuten zu können. Das ist ja immer wieder der Unterschied in der Kriegführung, wenn man sich die anschaut, durch den ganzen Zweiten Weltkrieg, Rote Armee und Wehrmacht kämpfen meist rücksichtslos, ohne Rücksicht auf Verluste, weil sie Teil eines diktatorischen Regimes sind und damit sozusagen sich nicht rechtfertigen müssen. Bei den Alliierten ist es anders, die sind demokratische Armeen, demokratische Staatswesen, wo jeweils die eigenen militärischen Handlungen und damit auch die Verluste vor der eigenen Gesellschaft gerechtfertigt sein müssen. Und da stellt sich eben Eisenhower die Frage, ob 100.000 tote US-Soldaten von der amerikanischen Gesellschaft auch verstanden werden würden. Also sprechen mal militärische und innenpolitische Momente dagegen, warum die US Army nicht auf Berlin vorstoßt. Und der zweite ist ein außenpolitischer Grund. Und zwar, die Sowjetunion hatte über all die Jahre die Hauptlast des Krieges, oder zumindest was das Menschenleben betrifft, zu tragen. Und die Sowjetunion durch deutsche Besatzung schwer geschunden, die soll jetzt sozusagen auch die Trophäe, die deutsche Hauptstadt, bekommen, als Gewinnerpreis sozusagen. Ist ja auch ein sehr, sehr hoher symbolischer Akt, die gegnerische Hauptstadt einzunehmen. Und da sagt sich auch Eisenhower, wir können jetzt hier nicht kurz vor Schluss, also 5:45 sozusagen, unserem Verbündeten, trotz aller Differenzen, wie gesagt, unser Verbündeter, dem können wir nicht einfach da einfach kurz mal die Siegestrophäe wegschnappen. Also aus diesen Gründen entscheidet sich dann die US Army nicht auf Berlin vorzustoßen. Sie wendet sich dann nach Süden um diese ominöse Alpenfestung, wo man vermutet, dass sich dort einige Nazis zurückgezogen haben und dort bis zum Letzten kämpfen wollen. Sie wendet sich dort Richtung Alpen, die US Army. Und gleichzeitig nimmt sie noch an der Elbe die Reste der deutschen Armee auf, die sich an den Seeloer Höhen zurückgezogen hat, die sich nicht auf Berlin zurückgezogen haben, sondern im Kessel von Halbe, südöstlich von Berlin, zunächst gesammelt haben und dann durch die Waldgebiete in Brandenburg sich nach Osten durchgeschlagen haben. Die werden dann zunächst von der deutschen Armee Wenck gesammelt, die ja auf Berlin zustoßen sollte, aber dort nicht weitergekommen ist. Die werden dann gesammelt von der Armee Wenck und die Armee Wenck führt dann diese Rest der Deutschen von den Seeloer Höhen und vom Kessel von Halbe in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Das ist ein Phänomen, was man allerorts sieht. Egal an welcher Front in diesen letzten Kriegstagen, Kriegswochen, die Wehrmacht und auch die Waffen-SS will unter allen Umständen in alliierte Kriegsgefangenschaft kommen, in westalliierte Kriegsgefangenschaft kommen und nicht in sowjetische Kriegsgefangenschaft, weil man dort zu Recht erwartet, ein viel, viel härteres Los zu erleiden oder bei Gefangennahme sofort erschossen zu werden.
Viele dieser Momente, die Sie erwähnt haben, kennt man aus auch kulturellen Darstellungen. Wir kennen den Film Den Untergang, der eben diese Schlacht darstellt. Wir kennen das ikonische Bild des roten Soldaten auf dem Reichstag und auch die Erlebnisse der Bevölkerung in Berlin, vor allem der Frauen, sind ja in verschiedenen Büchern und Filmen dargestellt worden. Trotzdem endet mit der Schlacht um Berlin noch nicht der Zweite Weltkrieg. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis die deutsche Wehrmacht kapituliert. Was passiert nach Hitlers Selbsttötung? Was passiert nach der Einnahme Berlins?
Also in Berlin selbst, als Hitler sich selbst getötet hat, danach nimmt der Kampfkommandant Weidling, nimmt sofort Kontakt auf mit der sowjetischen Spitze in Berlin, um sofort Kapitulationsverhandlungen anzustreben, was dann auch am 2. Mai kapitulieren und auch die Reste der deutschen Armee in Berlin selbst. Das hat Weidling im Übrigen sehr geschickt angestellt. Im Gegensatz zur offiziellen NS-Propaganda, wo es heißt, der Führer ist an der Spitze der Front heldenhaft im Kampf um Berlin gefallen, sagt Weidling, was auch wirklich stimmt oder die Realität entstimmt, er hat sich schändlich das Leben genommen und sozusagen euch verraten. Und damit seid ihr jetzt frei erlöst, auch von diesem Eid auf Hitler, und könnt euch sozusagen ergeben. Also es ist praktisch eine Message, die ja für die Psychologie der eigenen Soldaten von Wichtigkeit ist, weil für viele ist nach wie vor der Eid, der persönliche Eid auf Hitler recht wichtig. Also in Berlin nehmen die Kämpfe, sind sehr schnell zu Ende. Die Regierung Dönitz, also Großadmiral Dönitz, der von Hitler als sein Nachfolger eingesetzt wird, nimmt auch sehr schnell Kontakte auf mit den Alliierten für eine Kapitulation. Allerdings nimmt er die zunächst mal nur auf mit den Westalliierten und will, dass sozusagen im Westen Waffenruhe ist, um möglichst viele seiner eigenen Soldaten im Osten, wo noch ein paar Tage weitergekämpft werden soll, um die auch in westalliierte Kriegsgefangenschaft zu führen. Also sozusagen, dass sie sich kämpfend Richtung Westen zurückziehen können, bis sie dann praktisch auf amerikanische oder britische Linien stoßen. Es kommt da zu ersten Teilkapitulationen, gerade bekannt zum Beispiel in der Lüneburger Heide, wo die in Norddeutschland stehenden deutschen Truppen vor den Briten kapitulieren. Allerdings durchschauen die Briten und Amerikaner das deutsche Spiel oder das Spiel der Regierung Dönitz sehr schnell und lassen sich nur ganz kurz auf das ein, dass praktisch nur sie kapitulieren. Nur, dass praktisch nur im Westen Waffenruhe herrscht und im Osten soll weitergekämpft werden. Und so dauert es nur wenige Tage, dass dann auch die Wehrmacht, nachdem sie zunächst in Reims die Gesamtkapitulation für den westlichen Kriegsschauplatz unterschrieben hat, nur einen Tag später wird das ganze zeremoniell mit der Sowjetunion wiederholt in Berlin-Karlshorst. Und so findet am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg, oder auch 9. Mai, kommt darauf an, wie man weiß, an Mitternacht passiert, welche Zeitrechnung man findet der Zweite Weltkrieg offiziell mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht ein Ende. Es dauert nochmal ein oder zwei Tage, bis auch dann die letzten Reste der deutschen Armeen auch von dieser Kapitulation erfahren und bis dann die letzten Gefangenen in Kriegsgefangenschaft überführt werden, dauert es auch nochmal ein paar Tage oder sogar Wochen. Letzte ist dann irgend so ein Wettertrupp, der in Spitzbergen in dieser Inselgruppe nördlich von Norwegen stationiert ist, der wird dann erst einige Wochen später dann Kriegsgefangenschaft überführt. Also das so als kleine Anekdote am Rande, es waren nur noch eine Handvoll Soldaten, aber es dauert eben nochmal einige Tage und Wochen, bis dann letztlich die Wehrmacht und Waffen-SS-Soldaten in Kriegsgefangenschaft überführt werden. Und dort entweder Großteil wird schon nach einigen Tagen wieder entlassen, einige Wochen, Monate, und 1955 dann kommen aus der Sowjetunion dann auch die letzten deutschen Kriegsgefangenen zurück.
Auch wenn das eine unglaublich chaotische Situation war, konnte man die Zahl der Opfer feststellen, wie viele Soldaten auf beiden Seiten gefallen sind, wie viele zivile Opfer es gab, wie viele Selbsttötungen aus Angst, Opfer von sexueller Gewalt und so weiter.
Ja, das ist, da sprechen Sie ein sehr kompliziertes Thema an, und zwar Zahlen und Statistiken im historischen Kontext sind immer schwierig rauszufinden. Gibt sehr häufig widersprechende Zahlen. Und jetzt haben wir natürlich die ganze Situation verschärft in den letzten Kriegstagen und Kriegswochen, wo keine offizielle Aktenführung zumindest auf deutscher Seite mehr stattfindet, so was man da in vielerlei Hinsicht auf Schätzungen angewiesen ist. Aber um das mal zu verdeutlichen, welche Todesmaschinerie da nochmal in den letzten Kriegsmonaten angeworfen wurde, zeigt, dass man Jahre oder Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten immer noch in etwa 1 Million tote deutsche Soldaten, wo man das Schicksal nicht wusste. Da gab es dann verschiedene Theorien, die sind in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gestorben oder, lange Zeit ein großes Narrativ gewesen, an den sogenannten Rheinwiesen, wo die Amerikaner im April und Mai 1945 hunderttausende deutsche Kriegsgefangene unter schlechten Bedingungen zusammengepfercht hatten, dass dort Hunderttausende gestorben sind. Da hat man lange Zeit gedacht, ist alles mittlerweile widerlegt, was diese Rheinwiesenlager betrifft. Man hat festgestellt dann erst so in Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre durch Forschungen, dass der Großteil dieser 1 Million verlustigen Deutschen, wo man das Schicksal nicht wusste, dass der Großteil davon von diesen Soldaten in den letzten Kriegsmonaten, in dem Untergang des Dritten Reiches, gefallen ist, verschollen ist und ja, wo das Schicksal sich nicht mehr richtig hat aufklären lassen im Einzelnen. Andere Fragen sind, was ich vorher erwähnt habe, Verluste der deutschen Zivilbevölkerung in den deutschen Ostgebieten, Verluste durch Flucht. Da gibt es auch unterschiedliche Angaben, die waren nach dem Zweiten Weltkrieg waren die meist überhöht. Die heutigen Zahlen sind teilweise deutlich niedriger, aber da gibt es dann auch wieder, die werden dann auch angezweifelt, dass es dann doch wieder ein bisschen höher ist. Also das ist alles schwierig zu evaluieren. Das betrifft genauso die letzten Opfer des Nationalsozialismus in den Todesmärschen, wo Leute einfach ermordet wurden aus reiner Willkür, teilweise auch aus reinem Sadismus, wo man auch das nicht genau weiß, die Zahl der deutschen Frauen, die durch Rote Armee vergewaltigt wurden. Das weiß man auch nicht ganz genau. Man geht aus davon im Großraum Berlin 200.000 Frauen, die vergewaltigt wurden. Aber die Zahl steht auch mal im Raum. So richtig hundertprozentig kann man sie auch nicht verifizieren. Das Gleiche gilt auch ein Thema, was vor ein paar Jahren heiß diskutiert wurde. Zahl der vergewaltigten Frauen durch die Westmächte, also durch britische und amerikanische Soldaten, französische Soldaten, wo man eigentlich davon jahrzehntelang ausgegangen ist, dass da nichts groß passiert ist. Dann gibt es Studien, die sagen, dass das auch weit verbreitet war. Die sind allerdings auch wieder kritisiert worden, diese Studien. Also ich will damit sagen, in diesen letzten Kriegstagen, Kriegswochen, Kriegsmonaten bleibt so vieles, muss da im Ungefähren bleiben, aufgrund der mangelnden Quellenlage und so, dass man sehr häufig eigentlich auf Nachkriegserzählungen angewiesen ist oder beim Zahlenvergleichen sozusagen die letzte verfügbare Zahl von Ende 44 oder sowas nimmt und dann schaut, was hat man eigentlich für eine Zahl 1946, 47 und kommt dort aus verschiedenen Verlustzahlen. Im Übrigen ein ähnliches Phänomen zum Beispiel auch für die deutsch besetzten Gebiete in der Sowjetunion, wo man auch keine genauen Todeszahlen weiß. Das sind alles letztlich immer nur Schätzungen, wo man ja von verschiedenen Zahlenbasis ausgeht, und das erklärt dann auch, warum man dann häufig in der Literatur immer wieder andere Zahlenangaben findet für Verlustzahlen, gerade in diesen letzten Kriegswochen, Kriegsmonaten oder in anderen Phasen des Zweiten Weltkrieges, wo einfach die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist.
Der 8. Mai ist der Tag des Ende des Zweiten Weltkriegs, der Tag der Niederlage, der Kapitulation und erst später von Richard von Weizsäcker uminterpretiert worden als Tag der Befreiung. Wir nehmen das hier jetzt auf im Januar 2025, sind also noch ein bisschen vor dem Jahrestag, aber dennoch, wie erwarten Sie, wird dieses Jahr die Erinnerung und das Sprechen über eben diesen 8. Mai stattfinden, 80 Jahre nach Kriegsende?
Ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil sich vor 3 Jahren außenpolitisch einiges massiv oder fundamental verändert hat durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Ich bin da gespannt, wie sich das dann auf die Erinnerungskultur niederschlägt. Also, wenn Sie jetzt sagen, mit Tag der Befreiung, das ist in der Tat etwas, was Richard von Weizsäcker als Bundespräsident eingeführt hat in die, muss betonen, damals noch westdeutsche Gesellschaft, zum anlässlich des 40. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkrieges, dass die Deutschen, auch wenn sie es nicht so empfunden haben, 1945 befreit worden sind. Und jetzt muss man dazu wissen, im Kontext bringen, wenn man das immer sagt, Tag der Befreiung, 8. Mai, Tag der Befreiung, und auf Weizsäcker verweist. Weizsäcker hat das ja bewusst nur für Westdeutschland gesagt und auch für die, ja, sozusagen für die Teile Deutschlands, die in westalliierte Kontrolle gekommen sind. Da, also, dass da praktisch ein demokratischer Staat entstehen konnte. Für Ostdeutschland und wenn man darüber hinaus auch sieht, für Osteuropa ist das Ganze natürlich, oder sieht man das in vielerlei Hinsicht anders. Natürlich ist es auch für beispielsweise Polen ein Tag der Befreiung gewesen von Nationalsozialismus, von der deutschen Besatzung, die dann aber durch eine andere Besatzung ersetzt worden ist, durch die sowjetische. Oder auch im Baltikum ist das 8. Mai nicht unbedingt ein Tag der Befreiung, ein partieller Tag der Befreiung, aber nicht generell, dass man das so als Tag der Befreiung sehen kann oder sehen mag. Und das ist jetzt durch den Februar 2022 mit dem russischen Angriff auf die Ukraine natürlich nochmal einen neuen Anstoß bekommen für Diskussionen. Also ich bin gespannt, wie man das Ganze sehen wird. Und gleichwohl ist es natürlich für bestimmte Gruppierungen, egal ob von Westalliierten oder ob es die Sowjetunion betrifft, ist es natürlich ein Tag mit Befreiung. Man denkt nur an die KZ-Überlebenden in Auschwitz, die sind von der Roten Armee befreit worden. Also man muss mit dem, und auch für die Gegner des Nationalsozialismus und für die jüdische Bevölkerung, für die wenige überlebende jüdische Bevölkerung, ist dieser 8. Mai ganz generell ein Tag der Befreiung. Und auch ganz sicherlich, wie Weizsäcker richtig gesagt hat, für die Deutschen, die von den Westalliierten Herrschaft gekommen sind, wo sich das dann im Laufe der Jahre gezeigt hat, dass hier ein neues freiheitliches Staatswesen aufgebaut wurde. Und es ist sicherlich ein Tag der Befreiung. Und ja, ich bin gespannt, wie man aber das mit diesem Erbe umgeht, mit der sowjetischen Besatzung. Ich denke, bei dem ganzen Begriff Tag der Befreiung, dass man das Ganze eben differenziert sehen muss und gleichwohl natürlich man aus heutiger Sicht und auch aus damaliger Sicht im Grunde schon ganz klar sehen muss, dass dieser 8. Mai ein eminent wichtiger Tag ist in der deutschen und europäischen Geschichte und das Ende eines bisher nie dagewesenen Massenmordens und Massensterbens beendet hat. Und allein schon deswegen, ja, wenn man sagt, Tag der Befreiung von dem Massensterben, dann ist es auf alle Fälle gerechtfertigt. Es ist eine hochinteressante Sache, also mit diesem 8. Mai. Da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt mit Russland, wie man damit umgehen mag mit dem Ganzen. Also muss ich auch selber sagen, sind auch bei mir so in den letzten 3 Jahren, und ich merke es auch bei anderen Kollegen, so einige Gewissheiten ins Wanken etwas gekommen. Wo man sich immer fragt, wo ist man da eigentlich der sowjetischen Propaganda aufgesessen, lange Jahrzehnte. Also ich gehe jetzt nicht von der DDR aus, da ist es ja sehr offensichtlich, aber auch so in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch im Austausch mit russischen Historikern, wo man gedacht hat, jetzt kann man dann mit denen zusammen diskutieren. Und da fragt man sich dann teilweise auch, wo sind wir da nicht vielleicht doch ein Narrativ aufgesessen, was von russischer Seite so propagiert wurde und wir haben das vielleicht bloß nicht erkannt. Thank you.